Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend oder wunderschönen guten Tag zur Folge 385 des Computer Club 2 Audio Podcast. Auf der anderen Ecke, auf der anderen Seite der Leitung möchte ich gerne auch einen vorstellen, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, den Wolfgang Rudolph.
Der kommt jetzt ganz eckig darüber, über die eckige Leitung. Ja, einen schönen guten Abend allen, die uns hören. Ich möchte gar nicht so lange erzählen. Wir freuen uns über jeden, der uns zuhört. Wir freuen uns über jede Zuschrift, auch wenn sie kritisch ist. Denn Kritik ist ja an sich erstmal wertfrei. Und das, was beleidigend ist, lesen wir sowieso nicht. Also, herzlich willkommen zur heutigen Folge.
Du erinnerst dich vielleicht an die Folge 107 unserer Fernsehsendung.
Ja, ganz genau.
Da hatten
genau.
Wir einen Gast, den Gunter Logemann von Microsoft.
Ah ja.
Der hat uns dieses Entwicklungskit für die Kinect gezeigt. Das ist diese 3D-Erfassungskamera, sagen wir es mal ganz platt, von Microsoft, die also eine richtige Optik hat, einen Tiefensensor hat und mit dem man auch Programme interaktiv steuern kann. Zum Beispiel einen Button mitten in der Luft, dann drückt man und schon wird ein Programmteil ausgelöst. Nachteilig ist dabei, man drückt irgendwo hin und kriegt keine Resonanz. Man merkt nichts. Es ist keine Haptik da. Jetzt haben die Forscher von Walt Disney haben sich was ganz anderes ausgedacht. Denn sie sagen, man könnte ja den Leuten Handschuhen anziehen, aber das ist natürlich lästig. Außerdem muss man sehen, ob die hygienischen Erfordernisse erfüllt sind. Oder bei Spielkonsolen hat man denn teilweise auch schon so Fernbedienungen in der Hand, mit denen die dann reagieren, die anfangen zu zittern oder sonst was. Oder wenn man einen Touchscreen hat, ein Smartphone hat, das fängt dann auch an zu vibrieren, wenn man den Schirm berührt. Allerdings, wenn ich sowas beim Fernsehen machen will, wenn ich ein Ding dafür extra in die Hand nehmen muss, dann kann ich auch die normale Fernbedienung nehmen. Dann ist das gar nicht mehr notwendig.
Kannst du ja draufsetzen.
Also, auf die Fernbedienung.
Ja, dann merkst du auch, wenn die vibriert.
Ja, das wäre dann auch eine Möglichkeit, so wie es in großen Kinos teilweise gemacht wird.
Ja.
Wenn dann der Wind dadurch weht. Sowas Ähnliches haben die auch gemacht. Die machen das mit Luft. Und zwar haben die, interessanterweise, ich will ja nicht immer wieder von dem Thema anfangen, in einem 3D-Drucker sich ein Düsensystem zusammengebaut und eine Kammer. Um die Kammer sind 5 Mini-Subwoofer, ganz kleine Subwoofer angebracht, also Basslautsprecher angebracht. Und je nachdem, wie man die anregt, wird eine Druckwelle durch eine Düse ausgestoßen. Die hat, wenn man da Rauch reintut, sieht man das. Das sieht aus wie so ein kleiner Torus, wie so Raucher, die so Rauchringe rausblasen können. Dieser Torus dreht sich in sich, ist also verwirbelt in sich. Und deswegen ist er relativ schnell, bis zu 7,2 Meter pro Sekunde. Und das Ganze hat nur eine Latenz von 139 Millisekunden in der derzeitigen Prototypphase. Das heißt, man kann bis zu einer Entfernung zur Zeit von 30, 40 Zentimeter kann man merken, was da passiert. Wenn ich also dann auf eine virtuelle Schaltfläche klicke oder draufdrücke, dann kommt mir eben dieser Luftstrahl entgegen und das ist so stark, dass man es durchaus merkt. Also diese 7,2 sind 4,9 Newton oder sowas. Wie gesagt, erzeugt wird diese Druckwelle durch 5 Basslautsprecher, durch 5 Subwoofer, die 15 Watt jeweils haben. Die werden dann jeweils mit einem eigenen 20 Watt Class D-Verstärker, also Digitalverstärker, angetrieben. Und die Impulse reichen eben aus, um das auszustoßen. Das heißt übrigens Aerial, das Dingen. Also Air wie Luft und Real, das R teilen sich Real für richtig, also für richtige Luft, die kommt. Es gibt, wenn man das richtig interessant aufbaut, kann man es sogar so steuern, dass wenn man über eine virtuelle Fläche die Hand bewegt, dass man meint, man würde über eine Textur gehen. Also die ändern sich auch. Man könnte also theoretisch durch stärkeren Druck, als ob da eine Erhöhung wäre oder eine Vertiefung wäre und sowas. Also damit wäre dann das möglich. Ich meine, es ist ja nicht ganz neu, sowas zu machen. Es gibt so Sachen schon, dass man das mit Ultraschall Sensoren
genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe habe das vor anderthalb Jahren oder sowas mal aus Japan eine Entwicklung kurz besprochen. Da ging es darum, so etwas per Ultraschall zu machen. Und denen ist es wohl gelungen, da auf Entfernung von einem Meter oder zwei Meter das Gefühl von Regen auf der Haut zu erzeugen und diese und ähnliche Sachen, also so als würden Regentropfen auf die Haut tropfen oder als würde ein Wind drüber streichen oder sonst was. Also in diese Richtung gibt es verschiedene Entwicklungen, die ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist. Hast du da
die gibt's noch, die brauchen dafür 324 Ultraschallgeber und kommen damit circa 40 Zentimeter weit. Wenn man größer werden will, muss man die Anzahl der Ultraschallgeber erhöhen und zwar immer im Quadrat des Abstandes. Und die Aerial wird es wahrscheinlich im Amerikanischen heißen, die kommt eben einfach, also der Prototyp geht bis 30 Zentimeter, 40 Zentimeter, dann ist auch nichts mehr drin. Prototyp, kommt also einfach mit ein paar Subwoofern aus, mit ein paar Class-D-Verstärkern. Gesteuert wird das Ganze übrigens über einen kleinen Single-Board-Computer wie so ein Raspberry Pi. Der hat also auch einen ARM Cortex-M3 drin. Und ist mit dem Host nur über einfach eine serielle Schnittstelle verbunden. Darüber wird eben die Impulsfrequenz, Intensität, der Ort und die Häufigkeit der Luftausstöße gesteuert. Mhm. Also mitten in der Luft hat man da eine Schaltfläche. Wenn man die hinter den Leuten stellt,
dann
richtig spüren kann. Ja. Es ist, wie gesagt, zurzeit ein Prototyp. Die Wissenschaftler arbeiten daran, das sicherer zu machen. Also bei großen Räumen oder draußen gibt es natürlich Probleme, wenn Wind ist, also wenn Fenster auf ist, dann gibt es natürlich Probleme, weil dann der Luftstrom oder diese Luftblase, dieser Luftwirbel weggeweht wird.
Eine Druckgradientenänderung, Herr Schmitz.
Genau. Gut, dass du das weißt. Und was wahrscheinlich am störendsten ist, ist zurzeit noch diese Subwoofer erzeugen bei der Generierung dieses Lufttorus
auch Wärme.
Klopfgeräusche. Man hört sie einfach noch.
Ja, und Wärme.
Gut, so ein Tok, Tok, Tok hört man denn. Ne? Und das ist eben noch störend. Aber wie gesagt, es ist eine Wissenschaftlerentwicklung, eine wunderschöne Sache. Und wenn das dann noch ein bisschen kleiner wird zurzeit, ist es einfach 8x8x8 Zentimeter. Also, und dann muss man noch ein bisschen für die Düse nochmal 4 Zentimeter dazu rechnen in die eine Richtung. Ist also noch gut 8 Zentimeter geht ja noch, aber ist noch etwas zu groß für ein Handy. Aber wenn man an Fernseher denkt, die dann irgendwann mal Gesten gesteuert werden, wäre das eventuell eine Möglichkeit, dass die Steuerung auch ein Feedback bringt, dass man also im Wohnzimmer dann sitzt und dann auf den Ausknopf drückt und man wirklich merkt, dass man den Ausknopf gedrückt hat, denn das Fernsehprogramm ist ja nicht immer so, dass man es wirklich sehen will.
Umgekehrt. Es ist immer so, dass man es nicht wirklich sehen will.
Ja, also das meinte ich doch.
Mit Ausnahmen.
Heinz. Ja, Computer Club 2 TV zum Beispiel, ne?
Richtig. Möchtest du Raumfahrer werden?
Ja, gerne.
Dann würdest du dir wahrscheinlich keinen 3D-Drucker kaufen müssen. Denn in den letzten Sendungen jedes Mal erzählst du was von 3D-Drucker. Und du hast diesmal schon wieder angefangen am Anfang des letzten Beitrages. Ich habe gedacht, jetzt kommt er wieder mit seiner Nummer 3D-Drucker. Denn die ISS soll nächstes Jahr einen 3D-Drucker bekommen. Weil, es ist ja nun so, wenn da oben auf der ISS irgendwas kaputt geht, ja, da können sie nicht sagen, geh mal gerade ins Internet und lass mir da von Amazon was schicken oder sonst jemand. Oder die können doch nicht sagen, ich gehe mal da an die Ecke in den Computerladen und hol mir was. Nee, die sind ja nun ein Stückchen weiter weg. Und das ist gar nicht ganz so einfach. Und da hat man sich überlegt, man kann doch einfach einen 3D-Drucker dort in der ISS installieren. Es muss natürlich ein spezieller sein. Es soll so ein Fused Depositing Modeling, so ein FDM sein, also so Schmelzschichtung oder sowas sagt man dazu. Und damit können dann Gegenstände geschmolzen werden aus Polymer oder auch aus anderen Kunststoffen. So, ein Problem ist natürlich, auf der Erde haben wir Schwerkraft. Die haben wir da oben auch. Aber dadurch, dass die ISS um die Erde herumdüst, haben wir auch Fliehkraft und die heben sich auf. Das ist ja der Trick dabei, dass das Ding nicht runterfällt. Das heißt also, da drinnen haben wir keine Schwerkraft mehr. Die heben sich gerade auf, diese beiden Kräfte. So, und dieser Drucker muss natürlich jetzt damit auskommen, dass er in der Schwerelosigkeit genauso funktioniert, wie wir diese Geschichte hier bei uns auf der Erde kennen. Und das hat man also jetzt mehrfach in Parabelflügen getestet. Das heißt also, ein Flugzeug fliegt irgendwo hoch und bis zu einem Scheitelpunkt und kippt dann ab nach unten und fliegt so schnell nach unten, dass geradezu die Schwerkraft kompensiert wird. Das heißt also, dass man quasi im Flugzeug schwerelos ist, weil es so schnell fliegt, wie man auch fallen würde. Das geht natürlich nur für ein paar Sekunden, aber in dieser Zeit haben sie dann lustige Sachen gedruckt und es scheint funktioniert zu haben. Ja, da wird vielleicht für den einen oder anderen ein Traum wahr, dass man einfach Dinge selbst drucken kann, die man nicht kaufen kann, so wie dein Plastikteil zum Beispiel, was du letztens erzählt hattest, für 150 Euro oder sowas. Oder da ist mal wieder einer ausgestiegen und hat mit den klobigen Handschuhen irgendwelche Muttern zum Befestigen von irgendwelchen Andockteilen da verloren, die anschließend als Sternschnuppe zu uns wieder runterkommen. Und all diese Sachen können die dann künftig selbst vor Ort nachbauen und müssen nicht warten, bis das nächste Versorgungsraumschiff andockt und hoffen, dass es dann auch tatsächlich die richtigen Teile dabei hat. Ich finde, das ist eine schöne Idee.
Toll. Das ist toll. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, die ist ja recht komplex, die ISS, dass da schon mal was kaputt geht. Und wenn die Reparaturen selber durchführen können, werden die sehr, sehr froh sein. Denn je nachdem, was das für ein Teil ist, kann auch wirklich ein Pfennigsteil sein. Es gibt ja keine Pfennig mehr, ein Centteil sein. Das dann eben mal selber gemacht werden kann und schon geht die Maschine wieder.
Ja, und selbst wenn das irgendwelche komplizierten Teile sind, dann kann man denen auf der Erde ja ein 3D-Modell generieren und schickt die Daten einfach hoch. Und es ist auch so eine Art von Teleportieren oder sowas, ja, dass man eine Beschreibung von etwas da hochschickt und dann wird es da oben zusammengebaut oder hergestellt oder so. Werden irgendwelche Erinnerungen, Träume oder sonst was wahrscheinlich doch wahr. Sogar schöne Träume, nicht nur immer die hässlichen.
Okay, ich melde mich für das Raumfahrtprogramm an.
Alles klar und tschüss. So, dann komme ich jetzt ohne Heinz zum nächsten Thema, oder?
Ich hätte noch was.
Gut.
Eine Kleinigkeit. Einen haben wir noch. Wir kennen uns, weiß nicht, jetzt seit aus den 80er Jahren, seitdem reden wir ja von dem Paperless Office, also von dem papierlosen Büro, wie die falsche deutsche Übersetzung heißt. Paperless heißt ja immer weniger Papier an sich nur. Seitdem steigen aber die Absätze der Drucker doch kontinuierlich, wie du ja auch aus eigener Erfahrung weißt. Im Auftrag der Bitkom hat man jetzt mal eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass die meisten Verbraucher weiterhin Papierdokumente bevorzugen. Nur jeder Vierte würde elektronische Dokumente akzeptieren. Also es geht um Verträge, Rechnungen und sowas. Also selbst bei den Jüngeren, bei den Älteren so in unserem Alter, da würde nur jeder Zehnte digitale Dokumente akzeptieren. Und muss überlegen, das sind also lediglich 24% der 18 bis 29-Jährigen bekommen ihre Post lieber digital anstatt als Papierbrief. Ich meine, eine Sache ist natürlich ganz einfach, dass man in ein Papierdokument macht zwei Löcher rein und dann heftet man die ab und weiß, findet sie ihn relativ schnell wieder.
Das fehlt denn, noch ein Locher für E-Mails oder so, für digitale Daten.
Das sind Dokumentenmanagementsysteme. Aber jeder Vierte, also 26% der Befürworter von Papierdokumenten, weiß kein geeignetes Ablagesystem für digitale Dokumente. 72% sehen keinen Vorteil in digitalen Rechnungen oder Verträgen. Und jeder Dritte, also 33%, befürchten, dass bei der Übertragung Unbefugte, also wie wir es gerade ja überall mitkriegen, Unbefugte auf seine Rechnung oder Verträge zugreifen könnte. Und 14% haben die Angst, dass die digitalen Dokumente einfach verloren gehen. Okay, das würde ich jetzt nicht gelten lassen. Das kann einem bei einem Brief natürlich genauso gut passieren. Bei Unternehmen ist es übrigens im Prinzip ganz anders. Unternehmen haben die technischen Einrichtungen, also Dokumentenmanagementsysteme, die scannen auch die Briefe, Papierbriefe, die reinkommen. Alles andere digital ist denen lieber. Das geht direkt ins Managementsystem rein. Die haben auch denn die Verfahren zur sicheren Übermittlung, also Verschlüsselungssoftware. Die haben Signaturen und sowas. Und damit können die Tausende von Euro pro Jahr sparen. Selbst mittlere Unternehmen können Tausende von Euro sparen, wenn sie das vernünftig einsetzen. Für einen Privatmann lohnt sich ein Dokumentenmanagement, das sehr, sehr teuer ist, nicht. Also hat der verständlicherweise lieber Papier.
Ja, Moment mal, braucht man denn ein Dokumentenmanagement? Ich habe immer Probleme damit. Also erstens, digital ist mir lieber als alles andere. Wenn ich irgendwelchen schriftlichen Kram auf Papier kriege, scanne ich den ein und lege den in Ordner und Unterordner gruppiert und so weiter bei mir auf dem Rechner ab. Da werden meine Backups gemacht und so weiter, ab und zu auch meine Platte gezogen und die irgendwo in den Schrank gestellt. Das finde ich wieder. Da kann ich nämlich danach suchen. Da weiß ich noch ungefähr, da war dies und das stand da drin und das hat mich da eigentlich gewundert und so. Und dann suche ich danach. Und mein Rechner, der hat ja sonst nichts zu tun, der sucht dann und sagt mir, pass auf, das kommt da und da und da und da vor. Zeig mir die Dokumente und fertig. Jetzt stell dir mal vor, ich habe das in irgendwelche Ordner nach unterschiedlichen Kriterien einsortiert, weil oft hat man ja verschiedene Betrachtungsweisen und Suchkriterien. Da gehört irgendein Dokument eigentlich an verschiedene Orte. Da fange ich an zu suchen mit Ordner hin und her und wie und was, da kriege ich einen Appel. Nee, ich möchte das alles digital haben, dann finde ich den Krempel wieder. Aber so ein Managementsystem, um Gottes Willen, nee, ich habe mir da so einige angesehen.
Das kommt auf die Anzahl der Dokumente an, wenn du ein paar hunderttausend Dokumente hast.
Ja, ein paar hunderttausend, okay, das ist ja in Ordnung, ein paar tausend habe ich auch. Und da fehlen mir dann auch die 100, dann habe ich auch 100.000. Aber ich kann das so nicht nachvollziehen. Also Papier ist schwer zu suchen und so ein Dokumentenmanagementsystem ist für mich einfach extrem schwierig zu bedienen. Zu eingeschränkt, zu beschränkt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das eine normale Textverarbeitung ist, dann finde ich doch alles auf meinem Rechner. Wenn du das
wenn es verschlüsselt ist, ja.
Ja, zerbröselt und zerlegt und sonst was hast. Und dann diese Geschichte in Datenbanken, in was weiß ich, wie viel einzelne Bereiche aufgeteilt, die Informationen da gespeichert hast, dann finde ich nichts mehr. Das ist auch für mich nicht mehr handhabbar. Aber gut, das ist eine Einstellungssache.
Also gehörst du zu den 19%, die Dokumente lieber in elektronischer Form haben?
Ja.
Ist okay.
Und wenn ich sie in Papierform kriege, mache ich sie elektronisch. Nur diese Software, die mir dann aus dem Bildchen meine Texte macht, die taugt in der Regel nichts. Aber naja, ja. OCR ist immer noch ein bisschen krank für mich. Gut geschriebene Sachen, okay, aber es sind eigentlich die Dinge, die ich selbst ausgedruckt habe und die brauche ich nicht durch eine OCR zu jagen, weil ich sie ja sowieso schon digital habe.
Ja, das hätte was ganz Besonderes.
Anfang Januar 2013 ist etwas passiert. Passiert ja laufend irgendetwas, aber da ist etwas passiert, was Microsoft nicht erwartet hat. Die haben eine YouTube-App veröffentlicht und kurz darauf hat sie nicht mehr funktioniert, weil Google die blockiert hat. Google hat das nicht gepasst, was Microsoft da gemacht hat. Naja, gut. Dann haben die sich ganz, ganz schnell unterhalten. Bereits 3 Monate später, im April, haben sie sich zusammengesetzt und haben laut Angaben von Google abgesprochen, dass Microsoft die neue App in HTML5 entwickeln soll. Und laut Google hat Microsoft zugestimmt. Gut. Dann hat Microsoft jetzt vor 2 Wochen die neu entwickelte App wieder auf den Markt gebracht und wutsch hat Google sie wieder gesperrt. Und warum? Naja, Google hat gesagt, Hör mal, HTML5, weißt du nicht, was das ist, lieber Herr Microsoft oder so? Und da hat Apple gesagt, ja, wir können das gar nicht in HTML5 programmieren. Viele Sachen lassen sich da drin gar nicht programmieren. Und darüber haben wir ja auch gesprochen. Und Google hat gesagt, nee, wir haben darüber gesprochen, ihr macht HTML5 und sonst nix. Jetzt hat Google gesagt, gut, wenn ihr das nicht könnt, dann versuchen wir selbst so etwas zu machen. Soweit sind sie jetzt. Vielleicht sollte man den beiden Firmen zu Weihnachten so eine kleine Schippe kaufen und einen Eimer mit Sand und dann in eine Kiste setzen, damit sie sich dort mit Sand bewerfen können oder sowas. Vielleicht können sie sich auch noch gegenseitig ins Förmchen pinkeln. Normal sind die doch nicht mehr, oder?
Marktmacht ausbauen.
Ja.
Ich meine, Google ist ja Google, man kann über Google ja, könnte man tagelang erzählen. Also muss eins sagen, es ist eine sehr effektiv arbeitende Firma, die auch viel dran macht oder viel dran arbeitet, dass ihre Software möglichst sicher ist. Man hat ja zum Beispiel mittlerweile 2 Millionen US-Dollar ausgegeben an Leuten oder an Testern, die Sicherheitslücken in im Chrome-Browser, im Chromium, also diesem Betriebssystem, gefunden haben und damit die Software-Sicherheit gemacht. Es wurden also insgesamt 2000 Bug-Reports ausgewertet. Nein, es kamen 2000 Bug-Reports rein, die Google Geld wert waren und die haben dann mittlerweile da 2 Millionen Euro für ausgegeben. Für eine Sicherheitslücke, die man findet, kriegt man eben 1000 Euro. Man kann aber jetzt auch in Zukunft dann bis zu 5000 Euro kriegen, wenn es eine signifikante Bedrohung für die Sicherheit der Browsernutzer entdeckt wird. Mhm. Ist doch eine schöne Sache, um die Software sicherer zu machen. Microsoft, haben wir darüber berichtet, hat ja ein ähnliches Programm laufen.
Ja, aber
dass sie Leuten Geld zahlen, die ihre Fehler finden.
Ja, aber hier geht's, glaube ich, um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass Microsoft Werbung in YouTube einbindet. Und das gefällt natürlich Google nicht, weil die ja von Werbung leben und da meinen, ein Monopol darauf zu haben. Das ist also so eine Geschichte. Und außerdem hat Google moniert, dass die App von Microsoft nicht ganz klar und ausdrücklich darauf hinweist, dass sie nicht von Google stammt, sondern von Microsoft. Naja, gut, jeder Jeck ist anders.
Lass sich die beiden noch ein bisschen kloppen. Jo. Haben wir noch was zu lachen.
Genau, ist doch schön. Skype übrigens wird fest in Windows 8.1 integriert werden, hat Microsoft verlauten lassen. Ja, damit machen sie sich wahrscheinlich jetzt wieder ein neues Problem, denn wenn die das wirklich in 8.1 fest einbauen und irgendeiner kommt und sagt, hör mal, ich habe auch sowas wie Skype oder sonst wo und jetzt darfst du mich da nicht blockieren oder benachteiligen oder sonst was. Ich weiß nicht, was es soll, aber... Gut, ich meine, die Zahl der Skype-Nutzer soll angeblich bei rund 300 Millionen liegen. Früher hat man gedacht, bis vor 3-4 Wochen, dass die noch weiter steigt, aber mittlerweile wird es wohl nicht mehr so steigen, nachdem nun bekannt geworden ist, dass Onkel Sam alles mitsieht, mitliest, mithört, mitspeichert. Aber mal sehen, wie es wird.
Vor einigen Sendungen haben wir mal darüber berichtet, dass Steuerungen einfach so übers Internet zu erreichen sind, dass man Heizungen ausschalten kann, Türen aufmachen kann. Sogar bei einer Haftanstalt konnte man das ausmachen. Jetzt endlich gibt's eine Lösung. Der Hersteller dieser Steuerungen, Saya Burgess heißt er, es ist eine Schweizer Firma, hat jetzt ein Firmware-Update bereitgestellt für die Industriesteuerung, damit diese Schwachstellen beseitigt sind. Also im Moment, es war ja so, dass das Admin-Passwort zum Beispiel im Klartext aus der Ferne ausgelesen werden konnte. Oder dass es mit einer, dass standardmäßig die FTP-Server und die SSH-Zugänge freigeschaltet waren mit den Standard-Passwörtern. Also geht man jetzt her und deaktiviert die. Man müssen also ganz bewusst freigeschaltet werden und müssen mit einem Passwort versehen werden, damit das nicht mehr so leicht angegriffen werden kann. Mhm. Außerdem hat man etwas anders, die Authentifizierung. Wenn man sich über Web einwählt, ist jetzt nicht mehr ein Java-Applet, das auf dem Zielrechner oder das auf dem Applikationsrechner läuft, sondern das erfolgt jetzt direkt innerhalb der Steuerung, sodass die Anmeldeinformationen nicht übers Netz übertragen werden müssen und damit sind die Möglichkeiten der Hacker eingeschränkt. Ich meine, der Hersteller sagt auch, ihr müsst euch genau überlegen, was ihr macht, denn in der Steuerung ist ein ganz kleiner Embedded-Rechner drin. Der ist nicht besonders nicht so leistungsfähig, als dass er wirklich professionelle Angriffe aus dem Netz widerstehen könnte. Da besteht immer noch die Gefahr, dass was passiert. Und deswegen empfehlen die eine strikte Trennung von dem normalen Firmen- und Anlagennetzwerk vom Internet. Man kann das zum Beispiel erreichen über einen verschlüsselten VPN-Tunnel, also Virtual Private Network, mit dem man eine Verbindung herstellt, die von außen nicht mehr zu hacken ist. Somit ist das Gerät zwar über das Internet zu erreichen, für die, die es können, aber eben nur über den VPN-Tunnel und ist nicht einfach nur so von Hackern zu kriegen. Mhm. Der deutsche Heizungskesselhersteller Weiland zum Beispiel setzt auch diese Steuerungen ein in den Eco-Power-Heizungen und ist jetzt gerade dabei, zu jeder Heizung einen VPN-Box zu liefern und natürlich auch die neue Software einzuspielen.
Muss man sich
also überlegen. Hat es das genutzt?
Ja.
Ja, 200.000 Industriesteuerungen sind sicherer jetzt.
Für eine Heizung, VPN. Naja, gut. Wir hatten
ja gut, das ist nicht so eine Heizung, wie du sie zu Hause hast. Das sind dann die großen zentralen Heizungen. Klar, ja.
Ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, über Bitcoin und die Unsicherheit davon gesprochen unter Android. Jetzt gibt es erstes Update von Bitcoin Wallet, eine Beta-Version quasi, die Fehler, die Android bei der Zufallszahlenerzeugung, bei dem Generieren des Schlüssels mit Hilfe des Android-Zufallszahlengenerators macht, kompensieren soll. Aber das ist die erste. Die anderen, diese Mycelium und Blockchain und Bitcoin, was weiß ich was und so weiter, die haben noch kein Update angeboten. Also man muss hier nach wie vor vorsichtig sein und sollte erstmal abwarten, bis hier überall wirklich ein Update da ist. So, was haben wir noch?
Man soll nicht leicht.
Hast du Kopfschmerzen?
Nee, im Moment noch nicht.
Warst du nicht in der Schweiz in den letzten Tagen?
Nein.
Aha. Ja. In der Schweizerischen Bundesbahn, in der SBB, die wollen auf 100 Bahnhöfen kostenloses WLAN anbieten. Aber jetzt kommen Elektrosmog-Betroffene und eine Nationalrätin und sagen, nein, das darf nicht sein, denn das verursacht Kopfschmerzen, Nervenschäden, Organschäden, Schlafstörungen und so weiter. Und dann gibt es diesen Ingenieur Peter Schlegel, der auch die Betroffenen vertritt. Ich weiß gar nicht, wo er die gefunden hat. Und diese Nationalrätin, diese Yvonne Gilly, die wir kämpfen also jetzt dagegen, dass WLAN flächendeckend aufgebaut wird. Ob die nun der Meinung sind, dass WLAN nur auf Bahnhöfen schädlich ist und zu Hause keins haben und in der Firma keins haben, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall wollen die erreichen, dass diese wunderbare Geschichte, dass in der Schweiz auf Bahnhöfen WLAN überall verfügbar und kostenfrei sein soll, dass die gekippt wird.
Tada. Dabei könnte so ein Ambient Backscatter das gut brauchen.
Ja. Ne? Ja, naja.
Gut. Also das ist so eine kleine Empfangssendereinheit, die ihre Energie aus der Umwelt bezieht, aus der elektrischen Umwelt bezieht. Die Funksignale, die es kriegt, die werden reflektiert und werden wie von Morsezeichen unterbrochen. Und so kann man ohne Batterie, ohne Energie auf 50 bis 80 Zentimeter Daten übertragen mit ungefähr 1000 Bit pro Sekunde und zum Beispiel Sensoren mit einer Zentrale verbinden. Mhm. Und dafür wäre doch so ein Verfahren, so WLANs, die überall sind, gut. Man muss dann ja nicht immer nur die Fernseh- und Rundfunksender nehmen, die ja mit viel höherer Energie senden als so ein WLAN.
Das ist wohl wahr, ja. Trotz, dass sie mittlerweile digital sind. Ja, aber die haben ja auch keine große Zukunft mehr, so wie es aussieht. In den ganzen Freien, diese Werbesender, die steigen ja wohl aus. Ja, also mittlerweile muss man ja von den davon ausgehen, das sind ja auch mittlerweile Werbesender. Die machen ja bis 20 Uhr Werbung und danach keine Werbung mehr, nur noch Sponsoring. Also, Werbung ist überall, nur bei uns nicht. Deswegen weisen wir auch nur kurz auf unseren Job hin, sagen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.